Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen, das sind heute Katharina und Thomas. Hallo Katharina.
Hallo Thomas.
Wir haben uns einen japanischen Film angeschaut, weil es ist Januar. Das heißt, es ist Japanuary und wir haben, wie viele andere, um nicht zu sagen, wie über 120 andere, uns tatsächlich vorgenommen, 8 japanische Filme im Januar zu schauen. Und unser 7. von 8 Filmen ist Tampopo von Yusō Itami von 1985. Und den habe ich ausgewählt, weil mir praktisch 12 von 10 Empfehlungen über japanische Filme, die ich unbedingt nochmal schauen sollte, Tampopo lauteten. Und der sei lustig und der sei toll und ich soll ihn auf jeden Fall anschauen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und so wie er jetzt war, müssen wir noch erstmal im wahrsten Sinne des Wortes verdauen. Wir haben zumindest mal einen Anfängerfehler nicht gemacht. Wir haben keinen japanischen Film, der sich um Essen dreht, angeschaut, ohne vorher lecker gegessen zu haben.
Allerdings nicht japanisch.
Die haben nicht japanisch gegessen, das ist richtig. Ja, bevor ich anfange zu erzählen, worum es eigentlich geht, Katharina, was ist dein allererster Eindruck?
Also der Film ist nicht lustig. Also jedenfalls nicht nur. Es gibt auch lustige Passagen, aber insgesamt ist er nicht lustig, das könnte ich nicht sagen. Also er würde jetzt für mich nicht unter Komödie laufen, obwohl die Rahmenhandlung natürlich eine fröhliche ist, sind wir zwischendurch geradezu aufgeschreckt worden durch Episoden, die so viel Drama haben und uns auch so bestürzt zurücklassen in einer Form, dass ich jetzt also insgesamt nicht von einer Komödie sprechen würde.
Ich merke schon, dich haben ein paar Szenen so erschüttert, da ist Gesprächsbedarf. Reden wir erstmal darüber, was eigentlich passiert. Wir haben eine Rahmenhandlung. Entschuldigung, ich wollte unbedingt das Wort Rahmenhandlung reinbringen, weil Wortspiel. Rahmen sind ja die japanischen Nudelsuppen. Und offensichtlich haben Nudelsuppen in Japan eine ganz, ganz besondere Bedeutung, die Qualität der Nudelsuppen. Das scheint sehr viel mit der Qualität des Lebens zu tun zu haben. Hier, ich fand es interessant, dass es erstmal damit anfängt, dass die vierte Wand durchbrochen wird. Wir haben nämlich einen Menschen, der sich ins Kino setzt und direkt auch uns anspricht, weil wir ja auch einen Film schauen. Und nach diesem Einstieg kommt ein zweiter Einstieg von einem Mann, von einem jungen Mann, der von einem älteren Mann erklärt bekommt, wie man Nudelsuppe überhaupt isst und zu schätzen weiß. Und dann erkennen wir, dritter Anfang, dass das aus einem Buch ist, dass ein jüngerer Mann seinem Kollegen, mit dem er im LKW sitzt, also sein Berufskollege, das ist ein Trucker-Fahrer, dann vorliest. So, jetzt sind wir endlich erst in unserer Rahmenhandlung.
Und spätestens an dieser Stelle wird klar, es gibt viele Männer.
Es gibt viele Männer. Wir haben schon gesagt, die Daltons sozusagen. Ja, letztlich haben wir 5 Männer, die um Tampopo herum, plus ihren Sohn, also praktisch 6 Männer, die um sie herum schwirren. Tampopo ist nämlich die Frau, die nach dem Tod ihres Mannes einen Imbiss macht und eigentlich eine gute Köchin ist. Sie hat sich alles selbst beigebracht, nur das mit der Nudelsuppe, die ist, naja, so lala. Jetzt ist Nudelsuppe ja was eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit und Goro, einer der ältere der beiden Truckerfahrer, von dem wir finden, dass er aussieht wie Gregory Peck, will sich ihr annehmen. Da müssen wir gleich drüber reden. Also Goro ist
auch über seine deutsche Synchronstimme übrigens.
Ja, genau. Das ist nämlich Christian Brückner, also die Stimme, die unter anderem auch Robert De Niro geliehen wird. Also somit die hochwertigste Stimme, die man in Deutschland haben kann. Und Goro trägt auch die ganze Zeit diesen Westernhut, wie die Cowboys. Also er erinnert sehr stark an so Filmzitate aus Clint Eastwood-Filmen zum Beispiel, wo er in der Badewanne sitzt und halt immer den Hut trotzdem noch aufhat. So eine Szene wird es später auch geben. Aber er sieht eigentlich aus wie Gregory Peck, oder?
Ja, definitiv. Und mit Hüten ist überhaupt insgesamt eine wichtige Geschichte. Auch die erste Männerfigur, die uns begegnet, die, wie gesagt, die vierte Wand durchbricht, hat einen Hut auf und setzt diesen Hut in der Anfangsszene seiner Geliebten auf und der Kreis schließt sich später, weil er in einer seiner letzten Szenen, wo er dann auch stirbt, den Hut wieder seiner Freundin aufsetzt. Und es gibt, das muss man vielleicht auch noch sagen, neben diesen Episoden, die eigentlich nur sehr beiläufig miteinander verzahnt sind, gibt es sehr viel unterschiedliche Musik, die uns jeweils verortet. Ja, unter anderem Gustav Mahler, die Musik, die wir aus Viscontis Tod in Venedig kennen. Und es gibt auch sehr viel Filmzitate, die uns an Viscontis Tod in Venedig gemahnen.
Ja, also da ist natürlich auch der weiße Anzug, der weiße Hut, das ist dann schon eine Übernahme. Der ganze Film hat, glaube ich, sehr viel mehr Filmzitate, als wir jetzt auch noch von der Handlung sozusagen mitgerissen.
Wie gesagt, so die Daltons.
Ja, also es gibt eine ganze Menge Western-Elemente, es gibt aber auch Yakuza-Film oder Mafia-Elemente, also gerade der weiß gekleidete Herr kommt einem schon so vor, als ob sein Reichtum dann möglicherweise aus dem Yakuza-Bereich kommt. Am Ende, wenn er erschossen wird, sieht es auch so danach aus. Aber nochmal zurück zur Rahmenhandlung. Da geht es tatsächlich darum, dass Tampopo, was so viel bedeutet wie Löwenzahn, dass sie unterstützt von diesen 5 bzw. 6 Männern, dann die perfekte Nudelsuppe finden möchte, weil sie den Ehrgeiz hat, einen Imbiss zu machen mit der perfekten Nudelsuppe, wo dann die Leute Schlange stehen und wo man dann ein ganz, ganz besonderes Geschäft hat. Ich glaube, das ist was total Japanisches, zu sagen, ich will unbedingt das Bestmögliche in meinem Handwerk erreichen.
Und was für uns vielleicht auch ungewöhnlich ist, also nicht nur, wie das erreicht werden soll, die machen sich dann auf die Suche nach Menschen, die das gut können und die da vielleicht Lehrer sein können. Es geht aber überhaupt nicht um die Rezeptur oder was in diese Nudelsuppe rein muss, sondern es geht um die Behandlung der einzelnen Ingredienzien, also wie oft der Nudelteig geschlagen, wie lange er ruht, wie heiß das Wasser, wird das Huhn gewaschen, bevor es in die Suppe kommt. Also für uns ganz verblüffend geht es an keiner Stelle um Gewürze, Zutaten oder sowas, sondern es geht im Grunde um den Herstellungsprozess, der perfekt sein muss. Und jeder dieser Männer hat eine andere Art, sie bei diesem Herstellungsprozess quasi anzuleiten. Der eine macht es eher sportlich und lässt sie also Töpfe von rechts nach links schubsen und macht mit ihr Lauftraining. Andere wiederum, ja, versuchen ihr andere Dinge zu zeigen. Also es ist, auf wie viel unterschiedliche Art man eine Nudelsuppe quasi falsch herstellen kann, sodass sie eben nicht ganz perfekt ist, wird einem im Verlauf des Films mehrfach vorgeführt.
Das ist die eine Geschichte. Das ist die, die sich die ganze Zeit durchzieht. Dann haben wir aber noch eine Sammlung von anderen Geschichten, Nebenhandlungen oder Episoden, wie man das nennen möchte, in denen ich so das Gefühl habe, dass der Regisseur und der gleichzeitig auch der Drehbuchautor ist, praktisch alles auskosten wollte, was das Essen mit Leben, mit Liebe, mit Sex, vor allen Dingen aber auch mit Tod und der Existenz an sich zu tun hat. Das sind auch die Szenen, am Anfang geht es noch um Liebe und Erotik, also unser wahrscheinlich Yakuza mit dem weißen Anzug hat eine sehr hübsche Geliebte und da sehen wir auch, wie da das Essen als erotisches Spiel zelebriert wird, sehr schön. Später haben wir dann aber auch Szenen, wo das Kochen und das Essen mit dem Tod in Zusammenhang gebracht wird. Also wir haben wirklich eine schockierende Szene, in der harter Einstieg, eine sterbende Frau auf dem Totenbett sozusagen, die Kinder drumherum, die Frau ist vielleicht Mitte 40 oder so, die Kinder um sie herum und der Mann sagt, du darfst nicht sterben und du musst noch Abendessen kochen. Und dann steht sie tatsächlich vom Totenbett auf, kocht das Essen, stellt es auf den Tisch und fällt tot um. Das ist so eine völlig absurde Situation, die auf der einen Seite total dramatisch ist und einen mitreißt. Auf der anderen Seite sagt er dann, dass das letzte Essen eurer Mutter, das darf nicht kalt werden. Esst das jetzt. Das ist so, ich weiß nicht, ob es schwarzhumorig ist, ist es absurd, ist es.
Ja, dieses, also dass eben diese Herstellung von Essen auch lebensspendend ist, das wird ganz ausführlich und mehrfach bebildert. Und das kann man vielleicht vorwegnehmen, damit endet auch der Film. Also mit diesem großen Versprechen, das Leben beginnt eben mit Essen und mit dem Moment, wo sozusagen das Essen vorbei ist, ist auch das Leben vorbei. So. Ja, also für uns auch ein bisschen fremd, ehrlich gesagt, als Bild.
Ja, also auch als der Yakuza-Mensch stirbt, ist ja das Letzte, was er erzählt, ist, dass es ein Essen gibt, Wildschwein, das gerade Süßkartoffeln gegessen hat, das Essen, das er nicht gegessen hat in seinem Leben und das er gerne probiert hätte. Also die Sehnsucht, dass es immer noch eine Spezialität im Leben mehr gibt, als man hat probieren können. Also selbst das, was man verpasst, ist etwas, was mit Essen zu tun hat oder ist ein Gericht.
Und dazu muss man sagen, dass auch, was auch ein Faktor ist bei dieser Nudelsuppe oder bei diesen mehreren Versuchen, die perfekte Nudelsuppe eben herzustellen, ist, ob die aufgegessen wird. Also das hat auch mit diesem Bild das Leben sozusagen bis zur Neige auskosten. Erst dann ist es perfekt. Also nur wenn die Suppenschüssel wirklich ganz ausgeschlürft wird bis auf den letzten Tropfen, heißt das, die Suppe hat geschmeckt. Also mit diesem, ja, also dieses Bild, dass Essen Leben ist und im Grunde wichtiger als Atmen, kann man eigentlich sagen, operiert er in unterschiedlichsten Varianten. Ich muss wirklich sagen, ich musste mich da sehr reinfrickeln. Also es hat mir jetzt nicht unmittelbar eingeleuchtet, dass Essen so überhöht wird im Film. Und auch dieser Anspruch ans Essen, das wirkt, hat auf mich erstmal ziemlich ausgedacht gewirkt. Dann aber je länger der Film angedauert hat, desto mehr konnte ich mich da auch so reingeben in dieses Bild.
Ja, wobei mir das jetzt, nachdem ich einige japanische Filme gesehen habe, auffällt, dass das doch sehr häufig vorkommt. Wir haben das, wir erinnern sich, wir haben es, glaube ich, zusammen den Film über die roten Bohnen, diese rote Bohnenpaste, über diese Frau, die das zubereitet, gesehen, wo das auch als Metapher im Mittelpunkt steht. Ich kann mich erinnern, dass bei Dreams for Sale, ist ein Film von Miwa Nishikawa, deren Film ich ja besonders liebe, und da geht es ja auch darum, dass der Mann am Anfang ein tolles Restaurant hat und dieses Restaurant verliert, und da spielt das Essen gerade am Anfang in der Ausgangssituation eine total wichtige Rolle. Bei Chief of South Polar geht es ja um den Koch dieser Südpolarexpedition und der eine, der die ganze Zeit die Nudeln weg isst, und dann gibt es nicht mehr für die gesamte Expeditionszeit jeden Tag Nudeln, was zu einer riesigen Krise dann in dieser Expedition führt. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen Revue passieren, dass ich bräuchte nochmal einen Hendrik und sein Gedächtnis, um noch so ein paar mehr Filme aufzustellen, das spielt oft eine Rolle. Auch bei, ich kann mich auch erinnern, bei Yellow Elephant ist es auch so, dass dieses Paar, das in seiner tragischen Liebe gefangen ist, da auch am Kochen und am gemeinsamen Essen gezeigt wird. Wir haben auch Ryukis Restaurant auch, wo diese Frau dieses Essen kocht, das zur Erfüllung von Liebeswünschen führt. Also das ist viel präsenter. Also es gibt es ja im europäischen Kino auch, aber nicht so intensiv.
Ja, und es ist eben nicht dieses, wie bei Greenaway jetzt, dass es dieses Völlerei-Essen ist, sondern es ist ja jetzt in dem Fall, geht es ja wirklich eher um das Geheimnis. Das, also um
Respekt vor dem Leben, Respekt vor der Qualität.
Was ist das perfekte Essen? Was ist es sozusagen auch wert, gegessen zu werden? Mhm. Das spielt ja eine wichtige Rolle. Und ich meine, es gibt in dem Film mehrere Todesfälle, kann man vielleicht schon mal sagen. Und einer davon ist ein Fast-Todesfall, wo jemand an Essen erstickt oder zu ersticken scheint.
Fast,
und
ja.
Und dann aber doch nochmal dadurch, dass man ihn auf den Kopf stellt, also und mit dem Staubsauger, was irgendwie auch eine skurrile Szene ist, mit dem Staubsauger also raussaugt, was da in seinem Schlund hängen geblieben ist, überlebt er dann.
Wir warten alle auf den Heimlichgriff und dann kommt der Staubsauger, ist wirklich abgefahren.
Das ist vielleicht eine von den komischen Szenen, die ja. es durchaus auch gibt. Aber wie gesagt, auch die ist nicht rein komisch, sondern hat auch was Drastisches.
Ja, drastisch ist er ja sowieso. Der ist auch in seinen ganz knallharten Wechseln. Die treffen einen ja völlig unvorbereitet. Es geht zack, zack hin und her. Kaum ist man in dieser Rahmenhandlung, die immer so eine schöne Western-Atmosphäre hat. Das könnte auch in den 30er Jahren spielen oder das könnte auch wirklich im Wilden Westen spielen. Dann geht das da so hin und her und schwupp ist man da an dem Totenbett und schwupp ist man dann da und schwupp ist der Yakuza von Blut überströmt, wird erschossen und das geht Knall auf Fall.
Ja, und wirklich auch nur lose miteinander verzahnt. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da vier Geschichten quasi miteinander jetzt akkurat verwoben erzählt kriegen, sondern wir kriegen eine Rahmenhandlung und dann wirklich unvermittelt ein Sprengsel aus anderen Dramen, die auch irgendwas mit Essen zu tun haben.
Ja, ja. Also manche Sachen, da hat er auch seinen Spaß dran, glaube ich, dass er so einen Transfer macht, der Genre. Also wir gucken jetzt, während wir reden, gucken wir den Film stumm nochmal, läuft hier bei uns und da ist es dann so, dass es mit einem anderen Imbiss praktisch Tampopos Gang und die Gang von dem anderen Imbiss dann ein Wettnudel essen sozusagen. Es kommt dann zu einem Duell der Nudelsuppe. So ist völlig sehr, da hat er glaube ich schon seinen Spaß dran gehabt. Das ist auch der Regisseur, der die Steuereintreiberin gemacht hat, was auch super erfolgreich war und was Tom hier mal auch ins Spiel gebracht hat. Den haben wir auch schon geguckt und besprochen bei einem Film viele Blogger. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass tatsächlich die fremden Kulturen auch eine besondere Rolle spielen. Also es gibt mindestens zwei Szenen, in denen das aufgearbeitet wird. Die eine Szene ist, da sitzt ein Europäer und isst Nudeln. Aber er isst sie nicht, wie Europäer Nudeln essen, sondern er isst sie auf die japanische Art. Also er schlürft sie. Und zwar richtig lautstark. Aber ja. Wirklich, hallo, also da ist was geboten. Und währenddessen ist eine Dame, die jüngeren Japanerinnen versucht beizubringen, wie man in Europa Spaghetti isst.
Und zwar lautlos.
Genau, völlig lautlos. Aber dadurch, dass diese Europäer da ein schlechtes Beispiel gibt, schlürfen die alle ganz fürchterlich laut. Viel lauter, als es Japaner jetzt im wirklichen Leben machen würden. Und das ist ja auch so ein parodistisches Element, ja, dass man auf den Arm nimmt, wie die verschiedenen Spielregeln dann sind und wie sie nicht funktionieren oder wie die Klischees davon auch sind. Und die andere Szene ist, dass sie in einem französischen Restaurant sind.
Ja, eine Gruppe von Geschäftsleuten,
genau,
die alle sehr weltgewandt wirken. Und dann da Platz nehmen und wir kriegen als Zuschauer die Karte gezeigt und sehen dies also auf Französisch. Und es gibt schon vorher eine kleine Einführungsszene, wo klar ist, diese Gruppe besteht jetzt aus 7 Geschäftsleuten und einem Assistenten, der sich ungeschickt verhält und von seinem Chef auch
gleich eine Kopfnuss bekommt.
Genau, also spürbar drangsaliert wird. Und dann bestellen eben diese Geschäftsleute, der erste bestellt und die anderen bestellen für uns irgendwie skurril exakt dasselbe. Und als der sechste auch sagt, ich möchte es auch genauso, verstehen wir, okay, das hat jetzt irgendwas damit zu tun, dass sie diese Karte nicht lesen können. Und zuletzt bestellt der junge Mann und bestellt also mit aufwendigsten Nachfragen komplexe französische Gerichte und tritt da in also einen wirklich intensiven Dialog mit dem Kellner, der also auf all seine Detailfragen auch dezidiert Antwort geben kann. Und die Geschäftsleute sind dermaßen peinlich berührt und beschämt, dass sie tatsächlich knallrot werden im Film. Da hat er offensichtlich nachkoloriert.
Er hat das sie ist rot eine angestrichen.
Sehr, sehr, sehr lustige Szene. Und die Gegenszene ist eigentlich, kann man sagen, dass sie dann einen Besuch auch machen bei einem Spitzenkoch, der aber, aus welchen Gründen erfahren wir nicht genau, in so einem Beggars-Kontext, also in so einer Bettler Community zu Hause ist und diese Bettler, die jetzt alle also schwarz angemalt sind und schmutzig wirken, die sammeln offensichtlich aus Mülltonnen irgendwelche Spezialitäten und verzehren die also aufs Andächtigste. Und da ist es quasi umgekehrt, dass das Setting quasi super ärmlich und brollig und schmutzig ist. Aber das, was gegessen wird und wie damit umgegangen wird, ist quasi Gourmet hoch 10. Und den Chef dieser Beggars Opera nehmen sie dann mit und der wird dann auch einer ihrer Lehrer.
Das ist eine totale Diskrepanz. Das ist so eine Bettler-Musical- Operetteneinstellung, ja. Die singen dann auch irgendwann nochmal, ist total abgefahren, ist total übertriebene Schminke, sieht eher aus wie halb wie Kabuki-Theater.
Ja, es wirkt alles so sehr theaterhaft, ja.
Und er ist ja erst Gynäkologe, dann schmeißt er das hin und dann wird er, also der alte Mann, dann wird er halt ein toller Nudelsuppenkoch und dann wird er Bettler. Ja, aber diese ganzen Bettler sind die absoluten
Gourmets.
Ja, und reden über den Wein, da wird der Sommelier blass.
Man merkt jetzt schon, wie wir drüber sprechen. Es ist ein Film aus vielen, vielen verschiedenen Filmen, ne?
Ja, ja. Man muss, aber man hat auch ein bisschen Redebedarf. Man muss das auch so ein bisschen verdauen im wahrsten Sinne des Wortes.
Gut, was es jetzt vielleicht auch zugänglich macht, obwohl es so viele verschiedene Geschichten sind, ist, es gibt ein sehr langsames Tempo. Also selbst in den Kampfszenen, eine ist also jetzt so ein wunderbares Schattenboxen vor Sonnenuntergang, hat man das Gefühl, die lassen sich für alles ziemlich viel Zeit. Also nicht nur dieses, die Bettler dürfen dann auch alle noch ausführlich singen, sondern auch in den Kampfszenen, wo ja sonst eigentlich Tempo drin ist, hat man das Gefühl, also niemand beeilt sich.
Ja.
Ich glaube, sonst würde man all diese Brüche auch nicht aushalten können, weil wenn sich dann wieder was dramatisch zuspitzt, erfahren wir ja auch gar nicht, wie es jetzt letztendlich ausgegangen ist, sondern dann springt es um und wir sind wieder woanders. Und wenn das nicht insgesamt ein langsames Tempo wäre, wäre ich, glaube ich, rausgeflogen unterwegs.
Für mich sind aber wirklich die Höhepunkte in einem Film, der viele kleine und größere Höhepunkte hat, ist aber tatsächlich, wenn gekocht wird.
Auf alle Fälle, das sind die besten Szenen.
Und die allerbeste Kochszene drin, das ist tatsächlich die, als der Bettler für den Jungen einen Reisomelette zubereitet.
Die steigen also ein in ein geschlossenes Restaurant nachts. Und dieser wirklich etwas verwahrloste Mensch kocht aufs Perfekteste, wirklich auf den Punkt, ein zauberhaft schönes Omelette. Ja, kann man nicht anders sagen. Ist sehr anrührend, die Szene. Und bevor der Sicherheitsdienst sie entdeckt, schleichen sie mit ihrem perfekten Omelette aus der Tür.
Als Detail muss man sagen, wieder europäische Musik oder in dem Fall amerikanische Musik. Es ist nämlich eine Musik untergelegt, die man so mal diesen Schwarz-Weiß-Sachen, die kleinen Strolche und so zuordnen würde, die also das Komische dieser Szene dann total unterstreichen und verhindern, dass das irgendwie tragisch oder traurig oder irgendwie anders ist. Oder irgendwie die Gefahr, dass sie erwischt werden irgendwie.
Sehr, sehr liebevoll, die Szene, ja.
Aber man möchte sich zu dem Jungen setzen und möchte mitessen. Also ich finde, es ist auch eine Lektion an Nicht-Japaner, dass wir als Nicht-Japaner vielleicht das Essen nicht so ernst nehmen, wie wir es ernst nehmen sollten oft.
Also zumindest den Zuwendungsaspekt des Essens, dass eben die Art, wie es zubereitet ist, dass es jetzt nicht so sehr um hochwertige Zutaten geht, natürlich auch, aber dass vor allen Dingen sozusagen der Prozess, die Behandlung der Dinge, wie sie behandelt werden, wie lange und womit und mit welchem Lächeln und mit welcher Zuwendung, dass das im unmittelbare Auswirkung auf den Geschmack hat.
Also das finde ich ist etwas, was immer mitschwingt, dass es immer mehr ist. Es geht immer mehr als um das Essen. Das Essen hält uns am Leben und das wird entsprechend auch gefeiert.
Ah ja, und dann müssen wir noch über eine Szene sprechen, Thomas.
Ich glaube, ich weiß es.
Ja. Das war für uns beide schockierend und die Szene dauert auch richtig lange. Es wird also ein Eigelb, es wird ein Ei aufgeschlagen und dann wird ein Eigelb geschlürft, aber es wird nicht geschluckt, sondern es wird durch einen Kuss mehrfach hin und her bewegt als ganzes intaktes Eigelb.
Zwischen den Mündern der Liebenden.
Unglaublich, endlose Szene.
Es bleibt einem der Mund offen stehen.
Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und das ist die sexuelle Komponente ist spätestens, als irgendwann das Eigelb dann doch kaputt geht, ist dann schon kaum noch subtil.
Also es ist definitiv die erotischste Szene im ganzen Film, muss man klar so sehen.
Aber es ist auch, ich glaube, dass sie auch mindestens so irritierend ist,
ja,
wie sie erotisch ist.
Ja, und man hat auch wirklich das Gefühl, jetzt muss ja mal Schluss sein, das kann ja nicht unendlich so weitergehen. Also auch hier Mut zur Langsamkeit und Mut zur Wiederholung. Eine ähnlich schöne Szene gibt es dann nochmal mit der Auster.
Mhm.
Da wird also eine Auster geschlürft. Das hat wieder was ähnlich Sinnliches. Also diese Zuwendung zu diesem Essbaren, das ist in den Szenen eigentlich am stärksten spürbar. Dieses, was du sagst mit der Wertschätzung, dieses alles Essbare ist ein Schatz, ist was ganz, was ganz Elementares.
Dazu muss man auch sagen, ist der Film freizügig. Also zum Teil gibt es Szenen von Nacktheit und es gibt eine Szene, die in der deutschen Kinofassung geschnitten wurde. 1989 kam der ins deutsche Kino, nämlich dass eine Alligatorschildkröte zubereitet wird, und zwar eine lebende, und die wird vor den Augen der Gäste und auch vor den Augen des Kamerateams und vor unseren Augen tatsächlich getötet und zubereitet in dem Film live. Also wir sehen, wie dieses Tier getötet wird.
Und ausblutet.
Das hat man dem deutschen Kinopublikum nicht gezeigt, das ist erst später auf der DVD drauf, und ich weiß gar nicht, Tampopo hat auch eine FSK 16.
Gut, das hat wahrscheinlich aber weniger mit der Schildkröte als mit den expliziten Nacktszenen zu tun, oder? Denkst du, dass das mit der Schildkröte zu tun hat? Ich fand die Szene ehrlich gesagt gar nicht so gruselig.
Ich glaube, dass wenn live vor der Kamera dann ein Tier ungeschnitten getötet wird, dass das grundsätzlich schon mal die FSK beschäftigt.
Okay, möglich, ja.
Die Mischung, glaube ich, dass er zwischendurch freizügig ist und auch vielleicht von Kindern auch nicht verstanden wird, was da passiert. Also,
ja, wenn schon mal wir Erwachsenen den nicht richtig verstehen.
Zumindest in einigen Phasen überfordert sind.
Also ich fand ehrlich gesagt viel gruseliger als die Schlachtung der Schildkröte, fand ich die Szene beim Zahnarzt.
Ja, das ist richtig. Die Szene beim Zahnarzt ist... habe ich mir die Frage gestellt, warum sind die in dem Film? Da habe ich nicht verstanden, was die bringen. Die Szene beim Zahnarzt ist tatsächlich unangenehm, weil da jemand in den Zähnen rumgebohrt bekommt, aber es geht auch darum, dass der einen faulen Zahn hat und dass das sehr unangenehm riecht, und das hat aber, der muss deswegen aufhören zu essen, weil er Zahnschmerzen hat. What the fuck, habe ich gedacht. Warum ist das in dem Film drin? Es gibt auch zwei Schlägereien am Anfang und im letzten Drittel, wo ich dachte...
Die hätte es nicht gebraucht, ja, das denke ich auch.
Wozu sind die eigentlich... Das ist so ein bisschen so ein Western-Element, ja. Die erst verprügeln sie sich, dann verbrüdern sie sich. Bei denen, also gerade bei der Zahnarztszene, dachte ich mir, warum eigentlich?
Also die Zahnarztszene mündet in einer wirklich... sehr, sehr schönen Begegnung des Patienten, der dann von seinem faulen Zahn befreit ist, mit einem kleinen Jungen, der ein lustiges Schild um den Hals trägt, wo jetzt für uns wird es dann untertitelt draufsteht, ich darf nur gesunde Sachen essen. Und diesem kleinen Kind schenkt er dann sein quietschsüßes Softeis, was dieses Kind mit großem Genuss und auch in einer sehr langen Szene dann aufschlabbert. Das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schöner Moment.
Und wir lernen auf jeden Fall viel dazu. Also wir lernen dazu, wie man eine Schildkröte tötet, damit sie danach gut zubereitet wird. Wir lernen, was man alles erotische Dinge mit einem Eigelb anstellen kann. Wir lernen so viel. Ich habe zum Beispiel vorher nicht gewusst, dass betrunkene Shrimps sind. Also dass man lebende Shrimps in einer Glasschale in Sake hat
einlegt
und das dann auf den Bauch der Geliebten stülpt und die Shrimps in diesem lebenden Shrimps in diesem Sake dann in dem Glas auf den Bauch Amok laufen, was offensichtlich als sehr kitzelnd und sehr erotisch irgendwie empfunden wird. Okay, das habe ich jetzt, kann ich jetzt in Haken meinem Leben. Betrunkene Shrimps habe ich jetzt gelernt, habe ich verstanden, möchte ich aber nicht ausprobieren. Was ich allerdings ausprobieren möchte, ist die Nudelsuppe, die es am Ende gibt. Es ist eine absolut ikonische Szene offensichtlich, weil das ist das einzige Filmstill, das ich überall gesehen habe, ist diese fünf Männer.
Die alle auf irgendeine Art dazu beigetragen haben, dass die Hauptprotagonistin tatsächlich zu dieser perfekten Nudelsuppe gekommen ist. Die essen also bei ihr im Imbiss, der inzwischen saniert ist und wunderbar hergerichtet ist, diese Nudelsuppe. Und während sie völlig besorgt ist und wir ihr dabei zusehen, wie sie sich fürchtet, ob das gut ausgeht, ob ihre Nudelsuppe ankommen wird, ob jetzt alles gut wird, also wirklich gefühlt minutenlang wartet, während diese Männer stumm essen, steigt also die Spannung ins Unermessliche.
Dramatische Musik im Hintergrund.
Dramatische Musik im Hintergrund und es endet damit, Thomas, dass diese fünf Männer
synchron das alles komplett leer essen und schlürfen und wie es sein muss, dann bis zur Neige diese Schale dann ausschlürfen und dann alle ganz, ganz glücklich sind, weil jetzt ist die Nudelsuppe perfekt. Das Ziel ist erreicht.
Ja, sehr schön gemacht.
Also diese Nudelsuppe hätte ich dann gerne mal
probiert. Ja.
Auf jeden Fall ist das ein Film, ich glaube, da sind wir uns einig, den man deutlich mehr als einmal sehen kann.
Auf alle Fälle.
Und sollte.
Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen, den zeitlich einzuordnen. Also weil, wie gesagt, diese Mischung aus Zitaten, die man aber auch nicht direkt zuordnen kann, und diesem Setting, was jetzt auch für mich kein richtig japanisches ist, also was jetzt auch an vielen Orten auf der Welt spielen könnte, wenn jetzt nicht gerade so Innenaufnahmen in Restaurants, da ist es vielleicht schon japanisch, aber diese ganzen Draußenszenen, Züge spielen noch eine wichtige Rolle an mehreren Stellen. Mhm. Züge und Bahngleise, schnellfahrende Züge.
Immer wichtig.
Ja. Fällt mir jetzt gerade ein, ist auch noch ein ganz immer wiederkehrendes Element in dem Film.
Ist in Japan aber auch wichtiger als bei uns.
Okay, ja, das ist schon, ich glaube, vieles, was wir da jetzt nicht verstehen, hat tatsächlich noch unendlich viel, viel mehr Bedeutung. Also so lässt der Film mich auch zurück, dass ich jetzt nicht alles total durchdrungen habe. Vieles kommt mir echt ordentlich komisch vor.
Finde ich jetzt witzig, weil du ja eine besondere Beziehung zum Essen hast. Du bist ja jetzt jemand, der sehr, sehr gut kochen kann und es auch gewöhnt ist, praktisch den Zutaten und der Zubereitung und den Gästen eine große Aufmerksamkeit zu geben. Vielleicht empfindest du deswegen das gar nicht als typisch japanisch.
Ja, also ich empfinde es halt als unheimlich aufgeladen mit Philosophie und mit, wie soll ich sagen, also es hat fast so, ja, das hat fast, überstrecken fast was Sakrales, also was Zelebriertes. Mhm. Das ist für uns schon ein bisschen fremd.
Aber nicht unsympathisch.
Nee, überhaupt nicht. Also faszinierend, sehr faszinierend.
Und sehr lecker im Ergebnis, das nur am Rande. Jetzt haben wir eigentlich ein therapeutisches Gespräch geführt und den Film verdaut, glaube ich.
Genau.
Und,
auch ohne Sake?
Ja, das kommt jetzt noch. Das kommt jetzt, wenn die Aufnahme beendet ist. Dann, Katharina, sage ich vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons und ist ein Teil von Japanuary. Das heißt, Ihr wollt bestimmt noch sehr, sehr viel mehr hören, was andere Leute über Tampopo sagen, was andere Leute über Battle Royale oder über Seven Samurai oder was auch immer gesagt haben im Japanuary oder geschrieben haben oder bei Letterboxd eingetragen haben. Und da geht ihr auf www.japanuary.de und dann findet ihr unter anderem die Liste der Teilnehmer und ihr findet eine Liste der Filme, alphabetisch sortiert und darunter die Links zu den Kritiken der einzelnen Teilnehmer. Da wünsche ich euch sehr viel Spaß und schaut mehr japanische Filme. Danke!